pünktlich zum Brückentag, zwischen Vater- und Muttertag, kommt jetzt hier die neue Folge von Follow the Rechtsstaat, unserem Podcast der Zeitschrift Pink Privacy in Germany, wo wir auch heute einen bunten Strauß von aktuellen Fragen des Rechtsstaats und des Datenschutzes haben. Informationsfreiheit ist heute dann eher unterbelichtet, aber da können wir versprechen, dass wir demnächst wieder eine ganze Folge haben, wo wir uns mit Informationsfreiheit befassen. Neben mir sitzt der Stefan Brink, mal was ganz Neues.
Hallo Nico.
Er ist nämlich Ex-Landesdatenschutzbeauftragter Baden-Württemberg, für diejenigen, die das immer noch nicht wissen, und Leiter eines digitalen Instituts mit dem schönen Namen WIDA hier in Berlin. Ja, und ich bin der Nico Herting, auch wie immer. Wir haben heute eine ziemlich bunte Mischung. Wir fangen an mit Drogen.
Ja.
Ja, nämlich mit Cannabis. Und die Cannabis, bisschen Legalisierung haben wir ja hier auch in mehreren Folgen begleitet. Zum 1. April hat es dann immerhin tatsächlich geklappt, dass wir uns jetzt demnächst auf lauter Cannabis-Social-Clubs freuen können, wenn das alles so funktioniert, wie es im Gesetz steht, und dass der Eigenanbau und der Besitz von Cannabis doch in, ich sag mal, haushaltsüblichen Mengen jetzt auch erlaubt ist. Nach wie vor nicht erlaubt ist der Handel mit Cannabis. Social-Clubs sind so ein Thema für sich, aber das mal weggelassen, bleibt der Handel nach wie vor strafbar, und die Strafvorschriften finden sich jetzt nicht mehr im Betäubungsmittelgesetz wie bislang, sondern in dem neuen Cannabis-Gesetz, dem Gesetz zum Umgang mit Konsumcannabis. Konsumcannabis-Gesetz heißt das Ganze. Ja, und jetzt haben wir die Situation, dass wir laufende Strafverfahren haben und sich in diesen laufenden Strafverfahren die Frage dann stellt, geht das jetzt nach altem oder nach neuem Recht? Also wo es um Drogenhandel gibt. Und es gab jetzt einen Fall, der ziemlich viel Aufsehen erregt hat, den der BGH entschieden hat, kurz nach Inkrafttreten des neuen Cannabis-Gesetzes, nämlich am 18. April in rasender Geschwindigkeit. Es ging um die Revision gegen ein Urteil, das gerade mal 4 Monate alt war. Sowas dauert normalerweise deutlich länger, sagen jedenfalls alle Strafrechtsexperten. Und es ging dort auch um einiges, nämlich um eine Verurteilung von 2 Menschen zu immerhin 4,5 Jahren Freiheitsstrafe. Und denen war vorgeworfen, ist also festgestellt worden vom Landgericht, dass sie tätig waren in einer Indoor-Marihuana-Plantage, die wohl in eine Organisation eingeordnet war, wo es darum ging, das Zeug großflächig anzubauen und dann zu verkaufen. Und jetzt ging es dann in der Entscheidung des BGH vom 18. April maßgeblich um die Frage, wie es denn jetzt mit einer Strafschärfung aussieht, die das Landgericht angenommen hatte. Das Landgericht hatte nämlich nach altem Recht angenommen, dass ein besonders schwerer Fall vorlag, weil es um eine nicht geringe Menge dort ging. Und jetzt ist also die Frage gewesen, was ist denn jetzt nach neuem Recht eine nicht geringe Menge Cannabis? Da gab es nach alter Rechtsprechung des BGH, BGH zitiert sich hier selbst, das geht dann bis 1984, also 40 Jahre zurück, eine Rechtsprechung, dass von einer nicht geringen Menge auszugehen ist ab 7,5 Gramm THC. Also THC, das ist der problematische Wirkstoff, Tetrahydrocannabinol. Das, was überhaupt das Verbot auch begründet. Jetzt ist in diesen Marihuana-Pflanzen unterschiedlich viel drinne. Das muss dann immer genau im Strafurteil festgestellt werden, wie viel da jetzt konkret drinne war. Und wenn es mehr als 7,5 Gramm waren nach altem Recht, dann war es kein normaler Fall mehr, sondern dann war es ein schwerer Fall. Auch nach dem neuen Recht gibt es eine Vorschrift, die besonders schweren Fälle definiert und unterscheidet zwischen geringen Mengen und nicht geringen Mengen. Und da sprechen wir dann immerhin auch von einer Mindestfreiheitsstrafe von 2 Jahren. Die Frage ist, ab welcher Menge ist jetzt nach dem neuen Recht davon auszugehen, dass eine nicht mehr geringe Menge vorliegt. Und da kommt der BGH und sagt, also ist das Zeug ist ja so gefährlich, wie es vorher war. Und insofern bleiben wir auch dabei, dass wir einen Grenzwert von 7,5 Gramm THC weiterhin anwenden. Was in dem konkreten Fall dann halt dazu führt, dass auch, das ist bei der Verurteilung wegen eines besonders schweren Falles dann auch bleibt. Diese Entscheidung ist verständlicherweise viel kritisiert worden in der Sache, aber auch, weil sie so schnell kommt und sicherlich den BGH-Richtern auch nicht entgangen ist, dass das neue Gesetz ja jetzt dann gerade mal in Kraft war, also, und dann da schon der Verdacht jedenfalls oder der Eindruck im Raum steht, dass man hier sich auch doch, dass man ja irgendwo auch ein Zeichen setzen wollte und sagen wollte, also ja, hier, liebe Konsumenten uns und Händler und was es so alles an Menschen gibt, die mit Cannabis in Berührung sind, es gibt uns hier nach wie vor und seht euch nach wie vor vor.
Und letztlich auch sagt, wir hatten schon immer recht. Wir haben es ja schon immer gesagt. Und ich glaube, da ist auch ein verfassungsrechtlich und rechtsstaatlich interessanter Punkt, dass die Gerichte natürlich auch bei der Auslegung von Rechtsnormen jedenfalls in den Blick nehmen müssen, dass sich die Rechtslage ändern kann und dass sich eben auch Bewertungen verändern können. Und offensichtlich ist ja die Cannabis-Politik, nenne ich es jetzt mal, der Ampel-Koalition, davon getragen, dass man Cannabis anders einstuft, auch anders einstuft, was die Risikobewertung angeht. Und dieser veränderten Sichtweise, die sich auch gesetzlich niedergeschlagen hat, scheint sich der BGH zu verschließen, indem er sagt, nö, war schon immer gefährlich, bleibt immer gefährlich und wir bleiben aber unserem Schuh. Ob das ja nicht letztlich ein Eigentor ist, dass der BGH sich da schießt, das wird möglicherweise sich das Bundesverfassungsgericht angucken können und müssen. Jedenfalls hätte es nahegelegen, wenn der BGH sich ausführlicher mit der neuen Gesetzeslage auseinandergesetzt hätte. Nicht besser wurde der ganze Fall dadurch, dass findige Beobachter Differenzen festgestellt haben zwischen dem ursprünglich veröffentlichten Beschlusstext und dem dann ins Internet gestellten Text der Entscheidung des BGH, dass da nämlich Änderungen stattgefunden haben. Offensichtlich hat man sich da bei den nicht ganz trivialen Rechenkunststücken etwas verhoben und vergriffen und hat das dann später korrigiert. Das ist aber nicht so einfach möglich bei einem Urteil, das jedenfalls schon den beteiligten Rechtsanwälten zugestellt war. Da Veränderungen vorzunehmen, das ist schwer nachzuvollziehen von außen, aber verstärkt natürlich den Eindruck, dass hier unter besonderen zeitlichen Bedingungen gearbeitet wurde. Dass man also besonders schnell was loswerden wollte. 1. April Inkrafttreten des neuen Gesetzes, 18. April Beschluss BGH. Und dass da man sich möglicherweise ein wenig selbst überholt hat mit der Geschwindigkeit und besser nochmal erstens drüber nachgedacht hätte und zweitens ein bisschen sorgfältiger gearbeitet hätte.
Der Clou ist, dass es ja erlaubt ist, bis zu 50 Gramm Cannabis und lebende Cannabispflanzen zu Hause zu haben. Also solange die Cannabispflanzen diese 50 Gramm Menge nicht überschreiten. Wenn man jetzt mal anfängt dann zu rechnen, und das hat der BGH durchaus auch gesehen, also je nachdem, was das für Pflanzen sind, kann das durchaus jedenfalls in die Nähe von diesem Grenzwert von 7,5 Gramm kommen, was man jetzt legalerweise zu Hause haben kann. Mhm. Und da ist es natürlich schon kaum noch nachzuvollziehen, dass man sagt, also dennoch bleibt es dabei, dass diese Menge dann als Grenzwert genommen wird, um hier die Schwere dort abzugrenzen. Also eine sehr, sehr fragwürdige Entscheidung. Sie geht jetzt nochmal zurück an das Landgericht, weil da ist nochmal nach den neuen Vorschriften am Strafmaß. Das muss noch einmal bemessen werden, aber mindestens 2 Jahre kommen da halt heraus, weil das hat der BGH auch so entschieden, dass also auf jeden Fall nach dieser Vorschrift, die halt 2 Jahre als Mindestschlafe vorsieht, hier auch bestraft werden muss. Ja, also wenn man die Entscheidung, kann man nur also allen Interessierten nochmal zum Lesen an die Hand geben. Sie wimmelt von so Vergleichsbetrachtungen zum Heroin, der Unterscheidung zwischen weichen und harten Drogen und auch doch sehr markigen Feststellungen zur Gefährlichkeit von Cannabis. Da tritt man sicherlich den Richtern nicht zu nahe, dass sie offensichtlich nicht begeistert sind von den neuen gesetzlichen Vorschriften oder jedenfalls nicht davon überzeugt sind, dass das eine gute Sache ist. Das riecht und klingt alles nach 70s und 80s. Kinder am Bahnhof Zoo und ähnliches. Und, wird hoffentlich nicht das letzte Wort sein, was es dann jetzt hier zu den Auswirkungen der Cannabis-Reform auf die Auslegung der Strafvorschriften gesprochen wird.
Sehr gut. Wir haben ein zweites Thema, das wir uns bei Querbeet kurz anschauen wollen, kurz beleuchten wollen. Ein interessanter Fall spielt mit der Rechtsprechungsdatenbank OpenJur, die Gerichtsentscheidungen ins Netz stellt und zugänglich macht, was ja sehr löblich ist. Hier im vorliegenden Fall haben Sie allerdings ein Gerichtsurteil ins Netz gestellt, des Verwaltungsgerichts Berlin, das möglicherweise aufgrund eines Versehens des Gerichts oder der justizinternen Abläufe den Klarnamen des Rechtsanwalts enthielt. Und das hat OpenJur, die diese Gerichtsentscheidung ja nicht händisch übernehmen, sondern automatisiert in ihre Internetdatenbank einpflegen, übernommen. Und hat damit aus Sicht des betroffenen Rechtsanwalts eine schadensersatzpflichtige Handlung begangen, weil er sich in seinen Datenschutzrechten verletzt sieht.
Der war Partei in dem Verfahren.
Das macht es natürlich noch, genau.
Es ging darum, dass er die Beiträge fürs Versorgungswerk, also für die Rentenkasse der Anwälte, wohl nicht mehr zahlen konnte. So ging das aus dem, also dass er in schwierigen Vermögensverhältnissen war oder Zahlungsschwierigkeiten war, und das macht es erstmal durchaus ja verständlich, dass er sich geärgert hat darüber, dass diese Entscheidung dann mit seinem Namen dort lesbar war bei OpenJur.
Ja, das Ganze spielt inzwischen in Hamburg, vom Landgericht Hamburg, wo die Schadensersatzklage verhandelt wird und wo eine ganze Reihe von spannenden datenschutzrechtlichen Fragen verhandelt wurden. Entschieden ist noch nichts. Aber interessant ist schon, dass man sich anschaut, worum wird denn gestritten? Wird zum Beispiel darum gestritten, ob überhaupt eine Veröffentlichung oder eine erstmalige Veröffentlichung von personenbezogenen Daten durch die Datenbank OpenJur vorliegt, weil dort ja Informationen aus einem öffentlichen Verfahren verhandelt wurden. Da hat aber, glaube ich, ganz nachvollziehbar das Landgericht Hamburg direkt gesagt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist die Gerichtsöffentlichkeit oder die Saalöffentlichkeit und das andere ist die Internetöffentlichkeit. Das sind schon unterschiedliche Reichweiten, die da auch angesprochen sind. Spannend ist zum Beispiel auch die Frage, ob überhaupt die Vorschriften der Datenschutzgrundverordnung gegenüber OpenJur zur Anwendung kommen. Möglicherweise könnte ja die Presseausnahme greifen, Artikel 85. Auch da kann man sich natürlich die Frage stellen, bei so einem automatisierten Übernehmen von Gerichtsentscheidungen, was ist denn da journalistisch-redaktionell noch an Arbeit zu erkennen und zu sehen? Das könnte gegen die Anwendbarkeit der Ausnahmevorschrift des Artikel 85 sprechen. Und schließlich muss man berücksichtigen, dass möglicherweise schon das Verwaltungsgericht Berlin eben einen Fehler gemacht hat, indem sie den Namen des Rechtsanwalts, der in eigener Sache aufgetreten war, hat durchrutschen lassen. Das spielt in die Frage des Verschuldens rein und der Zurechnung Artikel 82 Absatz 3 Datenschutzgrundverordnung. Interessant in dem Kontext, das Gericht hat versucht, das Landgericht Hamburg, die Sache vom Tisch zu bekommen und hat mal einen Vergleichsvorschlag gemacht. Geht in der Sache um immateriellen Schadensersatz. Also der Anwalt hat nicht vorgetragen oder jedenfalls nicht belegen können, dass ihm Mandanten abhanden gekommen sind aufgrund dieser Berichterstattung. Aber eine Rufschädigung kommt da natürlich in Betracht. Und das Gericht hatte gesagt, so 2.000, 3.000 Euro sollten es schon sein. Interessant. Wir werden das weiter verfolgen und uns anschauen, wie das Ganze am Ende ausgeht. Insofern ist für Nachschub besorgt.
Ist bisher nur eine, wir kennen bisher nur einen Bericht über die mögliche Verhandlung zu diesem Verfahren. Eine Entscheidung gibt es dort noch nicht. Tja, das ist so eine Sache, nicht? Saalöffentlichkeit, Gerichtsöffentlichkeit. Also wenn man die Realität im Gerichtssaal kennt, dann ist das natürlich und dann ist das natürlich die seltene Ausnahme, dass da tatsächlich die Öffentlichkeit auch im Saal sitzt.
Präsent ist.
Ja. Das ist möglicherweise mal in älteren Zeiten anders gewesen. Ausgestorben ist, jedenfalls nach meiner Beobachtung, auch beispielsweise der Gerichtsreporter. Das gibt es so gut wie nicht mehr. Und jetzt muss man sich halt schon auch fragen, wenn man mal von der Seite kommt, also nicht von der Datenschutzseite, sondern von der Seite, was hat das eigentlich für einen Sinn und einen Wert, dass eine Gerichtsverhandlung öffentlich ist? Also das gehört natürlich so zu den Grundlagen des Rechtsstaats, dass wir keine Geheimjustiz haben, die im Geheimen verhandelt. Also das hat schon einen hohen Stellenwert und einen hohen Rang. Und da wird es ja zum Beispiel durchaus zu Recht auch kritisiert, dass wir viel zu wenig veröffentlichte Entscheidungen haben. Ja, das ist ein niedriger Prozentsatz der Gerichtsurteile, die tatsächlich überhaupt publiziert werden, ist in heutigen Zeiten, also in früheren Zeiten war das aufwendig. Man musste, ja, der Richter sandte typischerweise, also wenn man so in alte Zeitschriften reinschaut, eingesandt von Mitgliedern. Die schrieben noch die Leitsätze, die Orientierungssätze dann oft selbst, kriegten dafür ein kleines Honorar.
Was natürlich auch eine Positivauswahl war. Ja, also wenn der Richter besonders stolz war auf seine Entscheidung, dann hat er sie mal eingeschickt.
Ja. Also das war aufwendig in alten Zeiten, so eine Veröffentlichung. Jetzt heute in Online-Zeiten ist es eigentlich, jetzt gibt es eigentlich gar keinen Grund, warum nicht eigentlich alles oder so gut wie alles dann auch tatsächlich veröffentlicht wird. Und wenn man mal drüber nachdenkt, was das eigentlich heißt, keine Geheimjustiz, dann ist es eigentlich ja auch, liegt es ja auch dann auf genau auf der Linie, dass man keine Geheimjustiz will, dass die Entscheidungen dann auch veröffentlicht werden. Natürlich, da wird ja heute viel, viel mehr darauf geachtet, als das in früheren Zeiten war und zum Teil auch kommt es halt zu bizarren Übertreibungen, was das Schwärzen angeht, nicht? Also es ist mittlerweile üblich, dass Websites, die genannt werden, sie werden alle mal vorsorglich geschwärzt. Da fragt man sich manchmal, also, was soll das eigentlich? Ja, manches ist so zur Unkenntlichkeit geschwärzt, dass man die Sachverhalte schon gar nicht mehr versteht. Aber das ist schon etwas, wo man ein Auge drauf haben muss, dass die Entscheidungen dann eben nicht im Geheimen und Verborgenen bleiben. Und da ist es natürlich super, dass es Open Jure gibt. Ja, das ist ein Non-Profit-Unternehmen, das anders als, wie Anwälte, die haben natürlich alle Juris und Back Online, aber das hat natürlich der Normalbürger nicht. Ja. Und Open Jure stellt die Sachen also alle auch für den Normalbürger zugänglich ins Netz. Und deswegen jetzt mal, sagen wir mal, auch jenseits der vielen datenschutzrechtlichen Punkte und Fragen, die man hier stellen kann, habe ich jedenfalls eine große Sympathie dafür, dass Open Jure dieses Verfahren führt. Die wollen es ja auch weiterführen, weil sie sagen, also wir wollen hier Klarheit auch haben darüber, ob wir hier zur Verantwortung gezogen werden können für solche Fehler, die letztlich bei einem Gericht unterlaufen.
Und Sie sagen ganz deutlich, wir können uns das nicht leisten.
Genau, und Sie können sich jetzt nicht leisten, also jedes Urteil, das Sie dort in Ihre Datenbank aufnehmen, noch einmal da haarklein darauf zu prüfen, ob dem Gericht da irgendwo beim Schwärzen ein Fehler unterlaufen ist. Ja, also das verdient auf jeden Fall. Also dafür habe ich jedenfalls sehr, sehr große Sympathie. Die sind zum Landgericht Hamburg mit dem Fall gegangen. Das hätte ich als Kläger wahrscheinlich auch gemacht, weil das Landgericht Hamburg ist einfach bekannt dafür, dass es im Zweifel immer fürs Persönlichkeitsrecht, was ja letztlich auch das ist, worum es geht, entscheidet und nebenbei gesagt fürs Urheberrecht, also als Urheber und als jemand, der presserechtliches Verfahren anzettelt, geht man immer gerne nach Hamburg, weil da die Chance einfach bekanntermaßen größer ist, dass man erfolgreich ist. Ja, mal schauen, wie das
vielleicht noch ein Gedanke, Nico, zum Thema Öffentlichkeit der Gerichtsverhandlungen, Saalöffentlichkeit. Wenn man sich das datenschutzrechtlich anschaut, dann ist es natürlich für die Betroffenen, also für die Parteien, auch für zum Beispiel Zeugen, durchaus unangenehm, dass im Hintergrund Menschen sitzen mit hohem Interesse. Und da muss man die Zielrichtung der Öffentlichkeit auch sich genau anschauen. Du sagtest vollkommen zu Recht, wir haben eine Öffentlichkeit, die hinten drin sitzen, weil wir keine Geheimjustiz wollen und weil wir dadurch natürlich eine Kontrolle auch des Gerichtsverfahrens und der staatlichen Stellen, die dort unterwegs sind, auch des Staatsanwalts zum Beispiel, durch die Öffentlichkeit, also durch die Bürgerinnen und Bürger und durch die Presse im Zweifelsfall hinbekommen. Und unter dem Gesichtspunkt sind aber natürlich die Verfahrensbeteiligten eher ein Kollateralschaden. Ja, das Publikum ist nicht im Saal, um spaßige oder saftige Neuigkeiten über die Naturalparteien zu erfahren, sondern sie sind da, um den Richterinnen und Richtern und der Staatsanwaltschaft auf die Finger zu schauen, dass die keine Fehler machen, sondern dass die gefälligst das Gesetz anwenden und gleichmäßig agieren. Da haben natürlich die Betroffenen und auch die Zeugen in gewisser Weise schon einen ziemlichen Druck, eine ziemliche Einbuße auch an Persönlichkeitsrechten und an informationeller Selbstbestimmung hinzunehmen, um diese Kontrolle zu ermöglichen. Ja. Insofern verstehe ich den Anwalt schon ganz gut, dass er sich ärgert, hier in unserem Fall, dass er mit seinen eigenen klammen Verhältnissen, ich glaube, er ist inzwischen, wenn ich es richtig gelesen habe, im öffentlichen Dienst gelandet, der Gute. Also seine Verhältnisse sind inzwischen geregelt. Aber natürlich hat man das nicht gerne, wenn man sozusagen als Kollateralschaden dann noch durch einen Fehler des Gerichts oder durch spätere Veröffentlichungen dann doch wieder weiter noch in den Fokus der Öffentlichkeit gerät, als man es ohnehin schon hinnehmen musste. Durch die Saalöffentlichkeit.
Es gibt ja übrigens auch Ausnahmen von der von der Öffentlichkeit. Also ein Strafverfahren gegen Minderjährige, Kinder, wenn es um Kindschaftssachen geht, Familiensachen insgesamt sind ausgenommen. Also es gibt ja durchaus Bereiche, wo dann auch es die Öffentlichkeit nicht gibt, aber das ist eben die Ausnahme.
Ja. Und das ist dann auch wieder verfassungsrechtlich interessant, wo dann also der Gesetzgeber sagt, okay, in der Abwägung der Ziele, die wir haben, nehmen wir, wenn es zum Beispiel um Strafverfahren gegen Minderjährige geht, nehmen wir das Interesse daran, dass unsere Gerichte gut kontrolliert sind, nehmen wir zurück zugunsten des Schutzes der Persönlichkeitsrechte und der Selbstbestimmung, informationellen Selbstbestimmung der Jugendlichen. Also auch da, glaube ich, eine sehr differenzierte Herangehensweise, die nur manchmal schief geht, so wie in unserem Fall. Wir sind sehr gespannt, wie das Landgericht Hamburg da eine Lösung finden wird.
Dann kommen wir zum EuGH. Zum EuGH und einer Konstellation, der wir es jetzt nicht so häufig zu tun haben, nämlich einer der Überprüfung der Europarechtsmäßigkeit der Verpflichtung zu Fingerabdrücken im Personalausweis. Und da wird Europarecht am Europarecht gemessen. Ne?
Ja, das ist eine schöne Kombination. Grundlage ist zunächst mal eine Verordnung aus dem Jahr 2019 mit der Zielsetzung, die Sicherheit der Personalausweise in Europa zu erhöhen. Eine Verordnung getroffen wurde, die die Aufnahme biometrischer Merkmale in die Ausweise vorgesehen hat, zumindest ermöglicht hat. Das ist in Deutschland dann nochmal spezifiziert worden im Personalausweisgesetz, wo wir seit dessen Gültigkeit die Freude haben, als Staatsbürgerinnen und Staatsbürger als Unbescholtene Fingerabdrücke beim Staat abzuliefern, nämlich zwei. Und da hat ein Bürger in Wiesbaden sich nicht damit einverstanden erklärt und hat gesagt, ich hätte gerne einen Personalausweis, ohne dass ihr meine Fingerabdrücke abnehmt. Ich bin ja kein Krimineller. Ich mag das nicht. Und die Stadt Wiesbaden hat das abgelehnt, hat gesagt, nö, steht im Personalausweisgesetz drin, wir brauchen deine Fingerabdrücke. Und das Ganze hat er dann übers Verwaltungsgericht in einen Vorabentscheidungsersuchen zum EuGH gebracht, der dann am 21. März dieses Jahres dazu entschieden hat. Wie ich finde, sehr spannend, juristisch hochinteressant. Der EuGH sagt zum einen, schon die Verordnung von 2019 ist formell ungültig, weil sie in einem ungeeigneten Gesetzgebungsverfahren erlassen wurde und hat deswegen diesen formalen Mangel für die Unwirksamkeit der Verordnung ausreichen lassen, die allerdings weiter gilt, mit einer Übergangsfrist versehen wurde und aller Voraussicht nach dann im europäischen Gesetzgebungsverfahren geheilt werden wird. Spannend sind dann die Überlegungen zur materiellen Rechtmäßigkeit, die der EuGH anstellt, indem man nämlich sagt, naja, diese Möglichkeit, Fingerabdrücke in die Personalausweise aufzunehmen, beeinträchtigt ja Grundfreiheiten nach der Grundrechtecharta und insbesondere hier das Recht auf Freizügigkeit, nämlich ohne den Ausweis kann ich mich nicht so überstaatlich bewegen, wie ich das gerne machen möchte. Und da müssen wir diese Einbuße an Recht auf Freizügigkeit in Verhältnis setzen zu den Zielen der Verordnung, nämlich der Erhöhung der Sicherheit der Reise- und Identitätsdokumente. Und das macht der EuGH sehr schön. Und dann kommen wir zu einem sehr spannenden Punkt, nämlich zu der Frage, ja, schreibt denn die Verordnung vor, dass entsprechende Fingerabdrücke in den Ausweisen drin sein müssen? Und da kam die Europäische Kommission jedenfalls und auch nachher das Parlament zum Ergebnis. Nee, wir schreiben das nicht vor. Wir lassen es aber zu, dass auf nationaler Ebene Vorschriften wie das Personalausweisgesetz in Deutschland geschaffen werden, die zur Erhöhung der Sicherheit der Dokumente die Aufnahme von Fingerabdrücken vorsieht. Das heißt, aus Sicht des europäischen Gesetzgebers war das nicht zwingend, das zu tun, sondern man konnte es tun. Der deutsche Gesetzgeber hat es gemacht und dann steht der Europäische Gerichtshof natürlich vor der schönen Frage, kann ich dann wirklich noch so ohne weiteres die Erforderlichkeit der Aufnahme dieser Fingerabdrücke bejahen, wenn eigentlich der europäische Gesetzgeber es offen gelassen hat und dem nationalen Gesetzgeber in die Wahl gestellt hat. Er versucht da rauszukommen aus der Lücke, indem er sagt, na ja, das mit den Fingerabdrücken auf dem Personalausweis ist ja gar nicht so tragisch. Wir haben ja keine staatlichen Datenbanken, wo diese Fingerabdrücke reinfließen, sondern die bleiben ja auf dem Ausweis im Besitz des Betroffenen. Und auf die soll ja auch gar nicht von staatlichen Kontrollstellen, also zum Beispiel von Zollbehörden oder Polizeistellen zurückgegriffen werden, auf die Fingerabdrücke, sondern nur für den Fall, dass bei einer Ausweiskontrolle das mit dem Abgleich des Inhabers des Ausweises und dem Gesichtsbild, das im Ausweis drin ist, nicht klappt. Also es ist ja nur ein Rückfallinstrument, um Unklarheiten, habe ich hier den Inhaber des Ausweises vor mir oder nicht, um das aufzuklären. Also es ist ohnehin nur subsidiär. Und schließlich sei das Ganze ja auch im Interesse des Betroffenen selbst. Wenn er Opfer eines Identitätsdiebstahls wäre, dann würden ihm ja die dort gespeicherten Fingerabdrücke auch weiterhelfen. Also der EuGH windet sich ein bisschen und lässt dann letztlich, abgesehen von seinen formellen Rügen der Verordnung, lässt das so stehen und lässt damit auch das nationale Umsetzungsausfüllungsrecht ungeschoren davonkommen. Das hätte man auch anders beurteilen können, sage ich mal vorsichtig. Trotzdem, ja, richtig überraschend ist es nicht. Letztlich kann aber die Unentschlossenheit des europäischen Gesetzgebers, also solche schärfenden Maßnahmen ins Belieben des mitgliedstaatlichen Gesetzgebers zu stellen, kann einem bei der Frage der Verhältnismäßigkeitsprüfung, aus meiner Sicht jedenfalls, einem auf die Füße fallen.
Ich habe vor allen Dingen ein Wort gelernt, was ich vorher noch nicht kannte, nämlich die Minutien.
Ja.
Weil dann wird erwogen oder ist offensichtlich eingewandt worden, naja, also es sei doch nicht erforderlich zu den dort verfolgten Zwecken, die Fingerabdrücke vollständig zu erfassen und speichern, sondern es reiche doch aus, wenn charakteristische Punkte, ich habe keine Ahnung, welche Punkte meiner Fingerabdrücke charakteristisch sind, aber sowas kann man offensichtlich abgrenzen, reicht doch aus, wenn dann so ein Teilabdruck gemacht wird. Und dieser Teilabdruck, der heißt dann, das sind die Minutien.
Mhm. Ja. Siehst du, wir lernen ständig dazu.
Aber dann heißt es, das sei dann ungeeignet, weil dann der Abgleich wiederum über die Systeme der Mitgliedstaaten, der ja gewährleistet sein soll, dann wohl, ja, wenn das stimmt, was da in der Randnummer 104 steht, nicht mehr funktioniert und dann sei das kein gleich geeignetes Mittel. Ja. Vom EuGH dann zum Schluss noch einmal zum BGH. Also wir kehren quasi zum Anfang zurück. Am Anfang hatten wir es mit dem Strafsenat des BGHs zu tun, dem ersten, und jetzt bekommen wir es zu tun mit dem zweiten Zivilsenat und einer Entscheidung aus dem Januar. Eine Entscheidung, die mit, also ich wundere mich manchmal, wie unterschiedlich tief der BGH, wenn er mit dem Datenschutz zu tun bekommt, in Datenschutz einsteigt. Wir haben hier schon über Entscheidungen gesprochen, wo das jetzt eher so ein bisschen oberflächlich war. Jetzt aber eine Entscheidung, die einen häufigen Ärgerpunkt betrifft. Das ist keine Kleinigkeit, um die es jetzt geht, wo es um die Frage der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit ging. Da ärgerte sich nämlich der Geschäftsführer einer GmbH darüber, dass im Handelsregister und dann eben auch online abrufbar sowohl sein Geburtsdatum als auch sein Wohnort zu finden war. Warum er sich darüber ärgerte, weiß man nicht genau. Das kann viele Ursachen haben, aber manche mögen das halt nicht, dass jeder nachgucken kann, wie alt man ist.
Ja. Den Anlass kennen wir nicht. Seine Gründe, dort nicht mit insbesondere Wohnort stehen zu wollen, das hat er offenbart. Hat nämlich auf seine berufliche Tätigkeit hingewiesen. Er würde mit Sprengstoff umgehen. Und deswegen bestünde bei ihm die besondere Gefahr, Opfer einer Entführung oder einer Straftat oder eines Raubes zu werden. Und unter anderem deswegen sei sein Wohnort auch im Melderegister gesperrt. Und das würde jetzt durchs Handelsregister unterlaufen. Also er hat schon sozusagen zusätzliche Argumente gebracht, warum gerade bei ihm das misslich sei, im Handelsregister mit Wohnort aufgeführt zu sein. Um das deutlich zu machen, da ist nur der Ort genannt im Handelsregister, nicht die Privatanschrift. Also da steht nicht Straße und Hausnummer, sondern da steht die Gemeinde ist dort aufgeführt. Das war ihm aber zu viel und das wollte er nicht. Und das ist ja auch eine wunderschöne grundsätzliche datenschutzrechtliche Fragestellung. Darf der Staat einfach meine personenbezogenen Daten, Geburtsdatum, Wohnort nehmen und erstens ins Handelsregister, also ein staatliches Register eintragen und zweitens das Ganze auch noch ins Internet stellen, weil die Register inzwischen ja alle sehr schön maximal publik gemacht werden. Und ja, du hast es angedeutet, Nico, der Bundesgerichtshof, der zweite Zivilsenat hat mit allem, was er hatte, an datenschutzrechtlichen und verfassungsrechtlichen und europarechtlichen Kenntnissen sich mit dieser Grundsatzfrage auseinandergesetzt. Und den Umdruck, den ich gelesen habe, hatte 22 Seiten, hat erschöpfend und wie ich finde mit einer ganz erstaunlichen argumentativen Tiefe sich mit allen Fragestellungen rund um die Datenschutzgrundverordnung, den Löschanspruch und die datenschutzrechtlichen Zulässigkeiten befasst. Da kann ich also nur den Hut ziehen davor, wie sehr er sich da reingefuchst hat. Und im Ergebnis hat er gesagt, nee, mein lieber Geschäftsführer, das musst du hinnehmen. Du hast nämlich keinen Anspruch auf Löschung dieser personenbezogenen Daten aus dem Handelsregister. Artikel 17 also greift hier nicht. Warum nicht? Naja, weil das Registergericht verpflichtet ist, deine Daten zu verarbeiten. Das ist ein Fall von Artikel 17 Absatz 3 Buchstabe B. Und dann gibt es eben keinen durchsetzbaren Löschanspruch. Und die Rechtspflicht des Gerichts, tatsächlich diese Angaben vorzuhalten und dann auch zu veröffentlichen, die entnimmt er zumindest, das ist ein angreifbarer Punkt der Überlegung, einer langjährigen ständigen Praxis, das genauso zu handhaben. Und damit ja, hat er letztlich eine Abwägung vorgenommen, der Bundesgerichtshof, zwischen den absolut legitimen individuellen Interessen des Geschäftsführers auf der einen Seite und den Zielen des Handelsregisters und der Veröffentlichung dieser personenbezogenen Daten darin, nämlich die Sicherheit, Lauterkeit, Leichtigkeit des Rechtsverkehrs, gerade im kaufmännischen Bereich, geht ja um Handelsregister, zu gewährleisten und setzt sich sehr aus meiner Sicht intensiv, umfassend und tief auch mit diesen Fragen auseinander. Insbesondere auch mit der Frage, ja, im Handelsregister, mein Gott, wer schaut da schon rein? Ist ja ein inzwischen öffentliches Register, in das jedermann reinschauen kann, aber kein Mensch normalerweise reinschaut. Spannend wird es natürlich bei der Frage, wenn solche Register ins Internet reingespiegelt werden. Da kann dann tatsächlich jedermann, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit zugreifen. Und auch damit setzt sich der Bundesgerichtshof auseinander, weil ja über die Veröffentlichung im Internet letztlich eine unbegrenzte Zahl von Personen Zugriff auf diese personenbezogenen Daten des Geschäftsführers haben kann. Da führt er ganz plausibel an, der BGH, dass man ja immerhin versucht hätte, die Reichweite des Internets und die Nutzbarkeit der dort vorgehaltenen Daten einzuschränken, dass man zum Beispiel einen Suchabruf mit Namenssuche nicht zulässt. Und auch da verweist der BGH wieder darauf, dass ja anders als im Melderegister, im Handelsregister keine Privatanschrift, keine Wohnanschrift steht, sondern nur der Ort. Und setzt sich damit intensiv und ausführlich auseinander. Das, finde ich, lässt sich hören, ist aller Ehren wert. Und eine, wie ich finde, erstaunliche Tiefe der Auseinandersetzung.
Geregelt ist das in, das ist etwas, was ich nicht gewusst hätte, in der Handelsregisterverordnung. Das hat eine Vorgeschichte, die also auch ausgebreitet wird in der BGH-Entscheidung. Die geht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Werden natürliche Personen zur Eintragung in das Handelsregister angemeldet, also etwa als Geschäftsführer, so ist in der Anmeldung deren Geburtsdatum anzugeben und dann im Absatz 2 auch die Lage der Geschäftsräume anzugeben. Und da finden wir also dann eine Rückblende bis zum Reichsgesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung vom 10. April 1892.
Sauber.
Ja, also da hat man wirklich ganze Arbeit geleistet und dann wird geprüft, und das ist natürlich auch völlig schlüssig, ob es den Löschanspruch aus Artikel 17 DSGVO gibt. Und der Löschanspruch ist ja dann wiederum, das ist ja etwas, was wir dann auch etwa immer haben in den Google-Auslistungsfällen, der Löschanspruch ist ausgeschlossen, wenn die Speicherung erforderlich oder erlaubt ist.
Ja.
Und dann wiederum, ja, das ist ja dann ganz einfach, die ist vorgeschrieben, die Speicherung, aber damit ist der Fall natürlich noch nicht zu Ende. Das ist eine nationale, also eine deutschrechtliche Vorschrift gibt, die das erlaubt, dann muss ich ja auch wiederum die deutsche Vorschrift muss ich wiederum auch dann am europäischen Recht messen lassen. Mhm. Und da ist der Maßstab dann der Artikel 6 Absatz 3 DSGVO, der ja so die Leitplanken dann aufstellt. Also wann eine Norm des nationalen Rechts, das zur Datenspeicherung verpflichtet, dann auch wiederum den hohen Anforderungen dann des europäischen Datenschutzrechts entspricht, nicht? Das ist dann hier erst einmal, Zweck muss festgelegt sein, im öffentlichen Interesse liegen, in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, in einer anderen Variante. Und dann gibt es noch die Verhältnismäßigkeitsanforderung, dann angemessenes Verhältnis zu den verfolgten legitimen Zweck in Artikel 6 Absatz 3 Satz 4. All das wird sehr, sehr ausführlich dort begründet, dann auch nochmal abgesichert an einer Prüfung der Vereinbarkeit mit Artikel 8 der Grundrechtecharta. Also, wenn man mal eine richtig schulmäßige, ja, es sollen ja auch Studentinnen und Studenten hier unser Podcast hören, wenn man eine richtig schulmäßige, würde fast sagen hausarbeitstaugliche Prüfung eines gar nicht so komplizierten datenschutzrechtlichen Falles lesen will, dann also nur lost diese Entscheidung aus des Zweiten Senats aus dem Januar greifen und genießen.
Es gibt natürlich auch an dieser Entscheidung, wenn man backmesserisch ist,
ja,
wenn man backmesserisch daran geht, natürlich zwei Punkte, die man sich näher nochmal anschauen könnte. Das eine ist der, ja, gar nicht so seltene Fall, dass der Geschäftsführer eben nicht in den Geschäftsräumen wohnt. Die Idee und die durch ständige Praxis eingeführte regelmäßige Vorgabe, dass eben auch der Wohnort des Geschäftsführers angegeben werden muss, ergibt sich nicht aus der von dir zitierten Verordnung zum HGB. Da würde ja nur der Ort der Geschäftsräume angegeben werden müssen. Und da beruft sich der BGH darauf, das sei aber nun mal ständige Praxis und auch das sei von einem legitimen Interesse im Sinne von Artikel 6 Absatz 3 getragen. Da kann man drüber nachdenken, ob einen das so völlig überzeugt. Und dann gibt es leider noch einen, auch die schönsten Entscheidungen kommen nicht ohne kleine Ungenauigkeit aus. Dann gibt es einen Satz, der mich tatsächlich ein bisschen stutzig gemacht hat, wenn der BGH wohl, um die gesamte Entscheidung noch mal ein bisschen einzuordnen, zum Ausdruck bringt, dass die vorgeschriebene Registerpublizität quasi der Preis sei, der für den Zugang zum Handelsverkehr zu akzeptieren sei. Das gefällt mir nicht so gut. Ich glaube, die Bezugnahme auf klare rechtliche Grundlagen und auf auch europarechtliche Hintergründe und eine plausibel vorgenommene Abwägung reicht und ist besser als mit den doch allgemeinen Argumenten auf irgendwelchen Freiheiten klebe ein Preisschild und deswegen sei die Freiheit nun mal eingeschränkt. Ich glaube, mit solchen Argumenten oder Ausführungen kann man weniger Punkte machen, als der BGH in seiner im Übrigen sehr schönen und nachvollziehbaren Entscheidung macht. Ein Gesichtspunkt ist noch spannend, auch für die ein kleiner juristischer Leckerbissen, nämlich der Geschäftsführer hatte ja vorgetragen, er sei ein Sonderfall. Bei ihm sei das besonders misslich mit der Preisgabe seines Wohnortes und vielleicht auch seines Geburtsdatums, weil er ja nun mal mit Sprengstoff hantiere. Und damit nimmt er in der Sache Bezug auf den Artikel 21 der Datenschutzgrundverordnung, indem er sagt, ja, möglicherweise habe ich aber ein Widerspruchsrecht. Mag ja sein, dass das insgesamt gesehen okay ist, dass Geschäftsführer im Handelsregister mit Geburtsdatum und Wohnort angegeben werden, aber bei mir ist es anders. Das ist die Konstellation des Artikel 21, den wir kennen im Kontext von Artikel 6.1f. Der Verantwortliche verarbeitet Daten auf Basis eines eigenen überwiegenden berechtigten Interesses. Und das ist im Prinzip auch okay, aber dann muss ein Betroffener sagen können, deine Überlegungen zur Abwägung sind im Großen und Ganzen völlig in Ordnung. Ich bin aber ein Sonderfall. Und diese, weil ich ein Sonderfall bin, behandelst du meine Daten bitte anders als die Normaldaten der übrigen Mitmenschen. Und jetzt hatte der Kläger sehr interessant vorgetragen, dass die Speicherung seiner Daten im Handelsregister ja auch auf Artikel 6.1e gestützt werden könnte, nämlich auf Basis eines öffentlichen Interesses stattfände. Und Artikel 21 sieht ein solches Widerspruchsrecht in Fällen von 6.1e vor. Und da hatte sich der BGH jetzt mit der Frage auseinanderzusetzen, ja, wann greift denn dieses Widerspruchsrecht nach Artikel 21? Greift das nur in den Fällen, wo tatsächlich auf Basis von Artikel 6.1e und f verarbeitet wird oder auch in den Fällen, wo auf Basis von 6.1e hätte verarbeitet werden können? In der Sache, das hatten wir ja vorhin schon festgehalten, werden die Daten des Geschäftsführers im Handelsregister ja nach Maßgabe von 6.1c gespeichert, weil das Registergericht zu dieser Verarbeitung rechtlich verpflichtet ist. Und da führt der BGH wieder mit, wie ich finde, guten Argumenten aus, dass tatsächlich nur, wenn tatsächlich die Speichergrundlage E oder F ist, ein Widerspruchsrecht besteht, nicht aber bei C. Und er differenziert da sehr schön, indem er sagt, naja, in den Fällen von E und F sind das Verarbeitungen, die letztlich ins Belieben des Verantwortlichen gestellt sind. Er kann die darauf stützen, aber er muss die Verarbeitung gar nicht durchführen. Und das unterscheidet die Konstellation des 6.1c, wo es ja gerade eine rechtliche Verpflichtung des Verantwortlichen gibt, die Daten zu verarbeiten. Er also gar nicht sagen kann, dann lasse ich es halt, dann lasse ich es sein. Und deswegen sozusagen ein Widerspruchsrecht in diesen Fällen nicht zu geben, überzeugt. Nämlich da hat der Gesetzgeber schon entschieden, dass die Verarbeitungsverpflichtung des Verantwortlichen höher gewichtig ist als mögliche gegenläufige Interessen von Betroffenen. Lässt sich hören. Also wirklich, Nico, ich stimme dir da durchaus zu. Eine schöne Entscheidung, die man mal lesen kann.
Ja, das ist einer der seltenen Fälle, wo Artikel 6, wo es mal einen Unterschied macht, ob es Artikel 6c oder Artikel 6e ist. Ja. Das macht ja meist keinen Unterschied, aber beim 21 dann eben doch. Ja, das ist ja letztlich einfach, weil es so im Gesetz steht. Dann noch nochmal kurz zum Wohnort. Mhm. Das ist in der Tat unglaublich kompliziert mit dem Wohnort. Das ist wohl letztlich Gewohnheitsrecht und es steht dann irgendwo in der Handelsregisterverordnung, nur was von Wohnort drin, wenn es darum geht, die Spalten, was in welcher Spalte wiederum des Handelsregisters steht. Und dann, ja, dann kann man also aus komplizierten Überlegungen der Gewohnheitsrecht ableiten. Das ist auch durchaus, leuchtet ein, wenn man das liest. Und also die Lehre daraus, auch Gewohnheitsrecht kann nationales Recht im Sinne von Artikel 6 Absatz 1 C und E sein.
Ja, wenn du es so formulierst, stutze ich allerdings ein bisschen oder bin ein bisschen zurückhaltender und würde sagen, ja, da wäre ich mal gespannt, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt. Ob der da auch so mitgehen würde, nämlich schon nach nationalem Verfassungsrecht haben wir damit natürlich ein Problem. Solche Eingriffe in die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger gewohnheitsrechtlich zu legitimieren. Und das Ganze am Maßstab Artikel 6 Absatz 3 hinzubekommen, also das nationale Gewohnheitsrecht als hinreichende Rechtsgrundlage nach 6 Absatz 3 anzusehen, da wäre ich auch mal gespannt, was der Europäische Gerichtshof dazu sagt.
Also der 6 Absatz 3 verlangt ja für C und E eine Rechtsgrundlage, die durch das Recht der Mitgliedstaaten festgelegt werden. Und zum Recht, und das dürfte in etwa in Ländern, wie die angelsächsisch geprägt sind, wie Malta oder Irland, dürfte das ja noch viel mehr so sein, dass zum Recht eben nicht nur das geschriebene Recht
angehört.
Insofern ist das auch noch so ein, wie ich finde, ganz interessantes Detail, was
absolut. Dann was wir durch die europäische Rechtsentwicklung alles dazugelernt haben, ist toll. Also ich habe schon den Eindruck, dass wir gerade in den letzten 5 bis 10 Jahren enorm viel dazugelernt haben, auch aus deutscher Sicht. Wir haben den europäischen Rechtsraum erschlossen, wir haben das Europarecht jetzt in unsere Überlegungen mit einbezogen. Und das ist schon mal eine ganz erhebliche Fortentwicklung, die wir da erleben dürfen.
Ja, das ist aber jetzt noch nicht das Wort zur Europawahl.
Nein, trotzdem wählen gehen, schon jetzt.
Ja, oder nicht wählen gehen, ist auch ein
bisschen. Ist auch okay.
Ja, aber das machen wir damals mal in einem gesonderten Podcast. Vielleicht auch nicht. Die Spannung soll bleiben. Danke für heute fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.